Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Von wegen völkervereinend, integrativ, inkludierend. Der Sport kann auch ganz anders, wenn es um seine gesellschaftspolitische Bedeutung geht oder besser ging. Sport hatte bereits in den 1920er Jahren eine exkludierende Kraft. Beispielsweise als eine Minderheit in der deutschen Bevölkerung ihre eigenen jüdischen Sportgruppen und eine eigene jüdische Sportorganisation gründete. Zugegeben, diese Geschichte aus Westfalen und dem Rheinland ist bis dato noch weitestgehend unerforscht, aber spannend zu diskutieren, und auch deswegen ist Professor Lorenz Pfeiffer bei mir hier im Studio. Er ist Sporthistoriker der Uni Hannover und hat jetzt ein historisches Handbuch für Nordrhein-Westfalen herausgegeben über Juden im Sport in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Ich bin Astrid Ravon und sage herzlich willkommen.
Willkommen.
Historisches Handbuch, Herr Pfeiffer, das klingt sperrig und kommt mit seinen gut 800 kleingedruckten, gewichtigen Seiten zunächst auch so daher. Warum ein solches Werk zu diesem Zeitpunkt?
Dieses Werk über Nordrhein-Westfalen hat eine Vorgeschichte. Wir arbeiten seit Jahren in Hannover an der Geschichte von Minderheiten, vor allen Dingen jüdischen Minderheiten im Bereich des Sports. Wir haben ein ähnliches Werk über Niedersachsen gemacht. Wir haben uns mal auseinandergesetzt mit den jüdischen Fußballvereinen, die es gegeben hat, und haben dort über 180 jüdische Fußballvereine in Deutschland gefunden. Und für uns war es interessant, mal ein anderes Bundesland in den Blick zu nehmen. Und im Vergleich zu Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bot sich dort geradezu an. Das bevölkerungsreichste Land in Deutschland hat ganz, ganz viele jüdische Gemeinden gehabt. Und wir hatten damals 40 jüdische Fußballvereine gefunden und hatten überlegt, okay, dann könnte es sich vielleicht verdoppeln, wenn man die Turner und die Boxer und die Leichtathleten noch mit dazu nimmt. Aber es ist etwas umfangreicher geworden. Also Handbuch haben wir es genannt, weil es keine in sich geschlossene Geschichte ist, sondern wir haben uns bemüht, die einzelnen Vereine zu identifizieren, nach Städten geordnet und dann eben halt die Geschichten dieser einzelnen Vereine dann auch zu erzählen. Umfangreich deshalb, weil wir ja sehr kleinlich gearbeitet haben. Also wir haben ja bis zu den letzten Ergebnissen von Jugendmannschaften, soweit wir sie eruieren konnten, dann auch mit aufgenommen. Und zwar mit der ganz gezielten Absicht, denjenigen, die sich vielleicht vor Ort noch mal intensiver damit beschäftigen wollen, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man vielleicht sich in lokalgeschichtlicher Forschung dann dieser Frage von Minderheiten im deutschen Sport nähern kann.
Wie sind Sie denn bei dieser Recherche jetzt vorgegangen? Wie war die Quellenlage?
Es war eine Sisyphusarbeit. An die verschiedenen Stadtarchive und Staatsarchive heranzugehen, war in der Regel erfolglos. Und wir haben dann in wirklich sehr mühsamer Arbeit die deutsch-jüdischen Zeitungen der 20er und 30er Jahre systematisch durchgeguckt auf Sportmeldungen, haben dann die Synagogenblätter noch dazu durchgeschaut und haben dann festgestellt, dass eigentlich bis 1933 weder in den deutsch-jüdischen Zeitungen noch in den Synagogenblättern Sportmeldungen sind. Warum ist eigentlich klar? Weil es bis zu diesem Zeitpunkt mit dieser Ausnahme in Westfalen kaum jüdische Vereine gegeben hat, die wirklich sportliche Leistungen zu verzeichnen hatten, sondern die jüdischen Sportler, die leistungsstark waren und Sportlerinnen, die waren in den normalen bürgerlichen Vereinen. Das änderte sich dann 1933, und nach 1933 etablieren dann auch die jüdischen Zeitungen eigene Sportblätter.
Gehen wir noch mal 8 Jahre zurück. Vintus, der Verband jüdisch-neutraler Turn- und Sportvereine, der gründete sich nämlich 1925. Was ist aus Ihrer Sicht das historisch Bemerkenswerte an dieser Form der jüdischen Selbstorganisation?
Also bemerkenswert ist der Grund, warum sich dieser Verband begründet hat. Nämlich Hakoah Essen hatte sich kurz vorher gegründet, 1925 im April, und hatte darum nachgesucht, innerhalb des Westdeutschen Spielverbandes aufgenommen zu werden, um an Meisterschaften, an Rundenspielen, obwohl sie damals keine Fußballmannschaft hatten, aber eben halt an Meisterschaften, vor allen Dingen für die Leichtathleten, teilzunehmen. Das ist abgelehnt worden mit dem Argument, also ein jüdischer Verein, nein, wenn ihr euch einem, sag ich jetzt mal, arischen Verein anschließt, dann könnt ihr auch innerhalb dieses WSV Mitglied werden. Das haben die abgelehnt und gesagt, wir sind ein jüdischer Verein und wir möchten als jüdischer Verein akzeptiert werden. Das funktionierte nicht, und sie haben dann sich bemüht, innerhalb dieses Umkreises von Essen mehrere jüdische Vereine ins Leben zu rufen, haben also wirklich Aufbauhilfe geleistet von Essen aus, haben das auch geschafft und haben dann innerhalb ganz kurzer Zeit Vintus gegründet und haben dann bereits im Herbst 1925 eine eigene Vintusliga gegründet, die sich dann erweitert hat, haben Leichtathletikmeisterschaften durchgeführt, Turnmeisterschaften, Boxmeisterschaften. Wir wissen relativ wenig über diesen Verband. Er hatte zwar ein eigenes Mitteilungsblatt, aber dieses Mitteilungsblatt wird nach ein paar Jahren eingestellt und ist auch nirgends außer in Israel und ein Teil in der alten Synagoge in Essen überliefert. Also das sind so wirklich Relikte, die wir gefunden haben und anhand dessen wir dann auch diese Geschichte rekonstruieren konnten.
Sie haben jetzt schon mehrfach natürlich das Datum 1933 als Wegmarke, als Scheidepunkt angesprochen, nämlich jedes Jahr, in dem dann die Arisierung der deutschen Turnvereine und Sportvereine begann. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt war dann die jüdische Selbstorganisation gestoppt mit einem Mal oder gab es da Schnittmengen?
Nein, da setzt sich ja erst die exkludierende Wirkung des Sports ein. Also wir haben diese Vorgeschichte mit 1925 in Westfalen. Diese Vintusvereine müssen sich auflösen nach 1933, weil durch Verordnung der Reichssportführung nur noch zwei jüdische Sportorganisationen Bestand haben durften, nämlich Maccabi und Sportbund Schild. Also Vintus war dann passé. Man muss eindeutig sagen, dass also die deutsche Turn- und Sportbewegung Wegbereiter der Arisierung innerhalb der deutschen Gesellschaft gewesen ist. Und zwar ohne, dass von der neuen nationalsozialistischen Regierung Wegmarken gesetzt worden sind. Wir wissen, dass es dieses Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums gegeben hat am 7. April, wo erstmalig ein Araya-Paragraph aufgenommen worden ist. Die Initiativen zum Ausschluss der jüdischen Mitglieder aus den paritätischen bürgerlichen deutschen Turn- und Vereinen liefen aber bereits ab Ende März 1933. Das heißt, dieser Araya-Paragraph aus diesem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums kann keine Vorbildwirkung für die Turnvereine gewesen sein, sondern da gibt es andere Traditionsmerkmale, die dort aufgegriffen worden sind. Nämlich Antisemitismus ist eine Konstante innerhalb der Turnbewegung gewesen. Und es ist ja bekannt gewesen, dass die Nazis eine Volksgemeinschaft begründen wollten. Und wer zu dieser Volksgemeinschaft noch dazugehören durfte, war auch sehr klar definiert. Also das sind die Orientierungsmarken, die die Turn- und Sportvereine und auch vor allen Dingen die Verbände für sich in Anspruch genommen haben, im vorauseilenden Gehorsam ihre jüdischen Mitglieder rauszuwerfen.
Durch Ihre Recherchen jetzt, welche Blicke, welche Perspektiven eröffnen sich auf das beispielsweise Alltagsleben der jüdischen Bevölkerung?
Also wir haben noch vereinzelt das ein oder andere Interview mit Zeitzeugen führen können. Und unsere Standardfrage war natürlich, was hat es für dich bedeutet, als Jude dann aus deinem alten deutschen bürgerlichen Turnverein ausgeschlossen zu werden? Und es kam unisono immer wieder die Antwort, jetzt mal abgesehen, was dann später erfolgt ist mit dem Holocaust, für mich als Jugendlicher, ich zitiere jetzt so sinngemäß, für mich als Jugendlicher war dieser Rauswurf aus dem deutschen Turnverein, aus meinem Verein, aus meiner sozialen Gemeinschaft, das einschneidendste Erlebnis, was ich in der Jugendzeit erlebt habe.
Wie wichtig ist diese Aufarbeitungsarbeit generell für Betroffene, aber eben auch nicht Betroffene?
Ich will mal ein Beispiel sagen, um daran deutlich zu machen, vielleicht, wie das bei jungen Leuten ankommt, wenn man sie also mit dieser Art Geschichte konfrontiert. Ich habe im Rahmen meiner Vorlesung über die Gesellschaftsgeschichte Deutschland 20er, 30er Jahre den Lebenslauf von Gretel Bergmann als Beispiel genommen. Die herausragende Hochspringerin, Weltrekordlerin bei den Leichtathletinnen, wo man hervorragend klar machen kann, wie integriert die Juden in den 20er bis Anfang der 30er Jahre in der deutschen Gesellschaft gewesen sind, auch im Bereich des Sports. Mitglied in einem bürgerlichen Verein, nämlich in Ulm gewesen. Anlässlich ihres Geburtstages bekommt sie einen blauen Brief am 14. April 1933, wo ihr mitgeteilt wird, also Mädel, du bist Jüdin, du gehörst nicht mehr dazu. Also jetzt diese Phase der Exklusion. Dann die Phase der Selbstorganisation, wo man also versucht, innerhalb dieser Zeit der Diskriminierung und Entrechtung wieder ein einigermaßen normales Alltagsleben für sich zu führen. Die Resonanz bei meinen Studierenden war in der Regel sehr groß. Sie haben kapiert, was das bedeutet hat, innerhalb dieser Gesellschaft aufgrund einer religiösen Andersartigkeit, aus dieser Gesellschaft ausgegrenzt zu werden und vor allen Dingen auch im Bereich des Sports ausgegrenzt zu werden. Und ich denke, das ist auch ein Vehikel, wo man unsere Jugendlichen damit packen kann, ihnen deutlich zu machen, was innerhalb dieser verschiedenen Strömungen der Gesellschaft und auch Institutionen der Gesellschaft passieren kann und auf welche Wegzeichen man achten muss, damit es nicht noch wieder passiert.
Aber man erreicht eben nur Jugendliche oder Studierende, die sich explizit für die Geschichte interessieren und das bei in der Schule schwindendem Geschichtsunterricht.
Ja, von dort her ist es schön, dass wir die Möglichkeit haben, hoffentlich damit also eine größere Öffentlichkeit zu erreichen. Also ich habe jetzt eine Anfrage bekommen von einer Volkshochschule in Selm. Mhm. Und bin also dort zum Vortrag eingeladen worden, weil sie festgestellt haben, dass in diesem Buch ein ehemaliger Sportler aus Selm mitgenannt wird. Eine ganz verrückte Geschichte. Erich Schild ist gebürtiger Selmer, ist Westfalenmeister gewesen in den 20er Jahren als Jugendlicher und ist die 100 Meter 1933 in 10,8 Sekunden gerannt. Wird aufgenommen in den Olympiakader, ist 33 und 34 bei den Auswahllehrgängen dabei, taucht 35 nochmal in Stuttgart auf, startet für Schild Stuttgart, verschwindet dann von der Bildfläche, taucht nach 45 wieder auf, heißt aber nicht mehr Erich Schild, sondern Erik Schildkraut. Diese beiden Namen vereinigen eine Person. Schauspieler, der zuletzt am Thalia-Theater in Hamburg gespielt hat und mittlerweile leider verstorben ist. Ich habe ihn nicht mehr interviewen können, weil ich habe auch diese Zusammenhänge erstmal nicht erkannt. Also ich habe mich nur gewundert, warum taucht Erik Schild nicht mehr auf? Er flieht bis nach Südfrankreich. Und nach dem Ende des Krieges taucht er dann wieder auf und kommt nach Dortmund zurück, um seine Mutter zu suchen, die aber mit einem Transport nach Riga ins KZ dort deportiert worden ist und dort ermordet wird. Und solche Geschichten sind unglaublich spannend, eindrucksvoll. Und darüber darf ich erzählen. Und ich hoffe, dass da einige dazukommen werden. Und es gibt mehrere solcher Geschichten, die man erzählen kann.
Können Sie beziffern, haben Sie einen Überblick, wie viele Zeitzeugen Sie noch sprechen konnten?
Circa 10. Aber das impliziert auch dieses Forschungsprojekt über Niedersachsen noch mit. Also wir haben einen Zeitzeugen gefunden, den Franz Orkler aus Wuppertal. Franz Orkler hat 1935 an der zweiten Maccabia in Tel Aviv teilgenommen. Franz Orkler war bis dato Mitglied eines bürgerlichen Vereins in Wuppertal. Und er hat auch nach 33 dort noch weiter trainieren dürfen. Er war ein herausragender Mittelstreckler, war auch aufgenommen in den Olympiakader, war bei den Auswahllehrgängen noch mit dabei. Und er hat aber parallel dazu dann auch in Köln für Maccabi Köln gestartet. Er hat sich aber entschieden, an den Maccabi-Spielen in Tel Aviv teilzunehmen. Und sein Trainer hat ihm da gesagt, wenn du das machst, dann kann ich dich hier in diesem Verein in Wuppertal, Schwarz-Weiß-Wuppertal, nicht mehr halten. Er hat teilgenommen, er ist nach Wuppertal zurückgegangen, wollte wieder am Training teilnehmen und ist ausgegrenzt worden. Und er hat dann in Wuppertal seinen eigenen Verein gegründet, einen eigenen jüdischen Verein, und ist dann von Köln aus dann nach Wuppertal gewechselt. Dieser Franz Orkler ist ein Phänomen. Also er ist mehrfacher Maccabi-Meister gewesen, über 400 und 800 Meter, ist dann über den Maccabi-Verband nach Schweden gegangen, hat dort die Hachschara gemacht. Er wollte nach Palästina auswandern, hat sich dort aber einem schwedischen Verein angeschlossen. Und dieser schwedische Verein hat dafür gesorgt, dass er dann Anfang der 40er Jahre nicht aus Schweden nach Dänemark abgeschoben worden ist, sondern in Schweden verbleiben konnte. Und dieser Franz Orkler ist nach 38 aus Schweden wieder zurückgefahren nach Deutschland, um für seinen Verband in Berlin an den deutschen Maccabi-Meisterschaften teilzunehmen, obwohl er schon im Ausland war. Und hat große Probleme bekommen, aus Nazi-Deutschland wieder ausreisen zu dürfen.
Wie spricht er rückblickend über diese Zeit jetzt mit dem gewissen Abstand?
Also es war faszinierend, was er noch über diese Zeit alles wusste. Also als wir ihn interviewt hatten, war er 95, erst kurz nach seinem 100. Lebensjahr verstorben. Er hat immer nur gefragt, kennt er den noch, kennt er die noch, wisst ihr, was mit der Sportlerin ist, was mit dem Sportler ist. Also er hat nie in irgendeiner Weise negativ über diese Zeit gesprochen. Und das ist auch ein Phänomen, was wir eigentlich immer wieder bei Interviews gemerkt haben. Sie wollten erzählen. Sie wollten über diese Zeit erzählen. Sie wollten über sich selbst erzählen. Sie wollten auch, dass das, was sie damals erfahren haben und auch das, was sie geleistet haben, dass das in Erinnerung bleibt. Und das ist eigentlich somit auch unser Bestreben gewesen, nicht? Diese Sportlerinnen und Sportler, die aus der Geschichte getilgt worden sind durch die deutsche Geschichtsschreibung, sie auch wieder in die Erinnerung zurückzurufen und ja, sie zurückzuschreiben, wenn man so will. Ne?
Dieses Handbuch, über das wir jetzt sprechen, umfasst über 60 Städte in Nordrhein-Westfalen, wo Sie recherchiert haben. Was war das Bemerkenswerteste für Sie, was Sie dabei herausgefunden haben? Denn ich glaube, Sie waren ja in Ihrer Erwartungshaltung mit deutlich weniger Rechercheergebnissen ausgestattet gewesen.
Als ich den Antrag gestellt habe, hatte ich mal so überschlagen und bin von 80 jüdischen Vereinen ausgegangen. Und das Ergebnis hat uns insgesamt schon überrascht. Also das muss man sagen, dass wir in den größeren Städten wie Köln, wie Dortmund, wie Wuppertal und wie Mönchengladbach nicht nur einen jüdischen Verein gefunden haben, sondern mehrere, teilweise auch schon Vorläufer. Dann aber aus diesen beiden unterschiedlichen Fraktionierungen, Maccabi und Sportbund Schild, das war uns schon klar. Aber dass wir in diesen kleinen Orten, Kleve unter anderem, Wesel, dass wir dort noch jüdische Vereine finden, also das haben wir in dieser Form auch nicht erwartet.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass Sie 2012 ja eine ähnliche Recherche schon veröffentlicht haben in Bremen und in Niedersachsen. Gibt es, was die Erkenntnisse anbelangt, Parallelen oder Widersprüche? Wie ist da Ihr Fazit?
Also es gibt überall nur Parallelen. Parallelen dahingehend, dass also die jüdischen Sportlerinnen und Sportler ausgeschlossen worden sind aus ihren vorherigen Vereinen. Und Parallelen gibt es dazu, wie hoch der Stellenwert dieses jüdischen Sports innerhalb der jüdischen Gemeinde gewesen ist. Und das dokumentiert sich natürlich an den Berichten, vor allen Dingen in den Synagogenblättern, wo immer wieder berichtet wird, an welchen Wettkämpfen sie teilgenommen haben, wie erfolgreich sie waren, wie viele Zuschauer zu den Veranstaltungen gekommen sind. Und das ist ganz erstaunlich, wenn man also sich das anschaut, sowohl zu den Boxveranstaltungen wie auch zu den Fußballveranstaltungen sind Hunderte von Menschen gekommen. Und vor allen Dingen, wenn man sich auch die Mitgliederzahlen anschaut. In einigen Vereinen haben wir eine über 20-prozentige Rekrutierung der jüdischen Mitglieder in den Vereinen gehabt. Wenn man das vergleicht mit reichsweiten Rekrutierungen, dann haben wir in den deutschen Turn- und Sportvereinen Anfang der 30er Jahre ungefähr 10% Rekrutierung der Gesamtbevölkerung gehabt. Also hier einen wesentlich höheren Anteil. Und wenn man sich dann anschaut, wie die Nazis über die Unsportlichkeit und die körperliche Degeneration der Juden geredet haben, dann ist das eigentlich genau das Gegenbeispiel dessen, was also dort verbreitet worden ist.
Sie haben gerade von der Wertigkeit des Sports für die jüdische Bevölkerung gesprochen. Wie hoch würden Sie die bemessen?
Wir können es immer nur an Zeitungen sehen. Nicht? Es gibt sehr wenig Ego-Berichte, das ist das Problem. Die wenigen Ego-Berichte, die wir gefunden haben, sagen, dass sie sich in dieser neuen Gemeinschaft sehr wohlfühlen, dass es für sie sehr bedeutsam ist, eine neue soziale Gemeinschaft gefunden zu haben, nämlich innerhalb des Sports, wo es nicht darum ging, jetzt arm oder reich zu sein, auch innerhalb dieser jüdischen Community, sondern wo man sich eben halt verständigt hat auf ein Metier, das man gerne in seiner Freizeit machen wollte. Und das klingt immer wieder durch, es ist so eine Art Insel gewesen, nicht? Wo keine Bedrohung, keine Diskriminierung stattgefunden hat innerhalb dieser wenigen Stunden, die man dort Sport treiben konnte. Es gibt ein wunderschönes Zitat von einer allerdings Berliner Sportlerin, die an einem Sportfest im Grunewald teilgenommen hat und sagt, also es war ein wunderschöner Tag, wir haben Sport getrieben, wir haben gelacht miteinander, wir haben Spaß gehabt, wir haben tolle Wettkämpfe gemacht. Aber in dem Moment, wo wir wieder in die S-Bahn gestiegen sind, da sind wir wieder mit dieser Diskriminierung und Ausgrenzung konfrontiert worden.
Kann man sagen, dass die Synagoge das Zentrum des religiösen Lebens war und der Sport, also der Sportplatz, die Tischtennishalle, die Turnhalle, das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens?
Ja. Also der Sport ist, ich habe das immer so genannt, der soziale Kitt innerhalb dieser jüdischen Gemeinschaft gewesen.
Wie wichtig ist diese Aufarbeitungsarbeit, die ja, so hat man das Gefühl, in der heutigen Gesellschaft immer mehr mit Spitzenfingern angefasst wird?
Also ich würde es nicht machen, wenn ich es nicht für wichtig hielte. Ich finde es nur bedauerlich, dass der deutsche Sport an diesen Forschungsprojekten wenig Interesse hat, hier für Nordrhein-Westfalen gar kein Interesse hatte. Ich habe die großen Verbände, als das Projekt angelaufen ist, es war finanziert. Ich habe weder die beiden Turnverbände noch den Landessportbund Nordrhein-Westfalen um finanzielle Unterstützung gebeten, sondern ich habe sie informiert über dieses Projekt und ideelle Unterstützung gebeten. Wir haben nicht mal eine Antwort bekommen. Ich habe sie jetzt wiederum informiert über die Ergebnisse dieses Projektes. Bei uns ist bislang keine Anfrage gekommen, auch keine Resonanz darauf. Also es herrscht großes Desinteresse.
Auch beim Deutschen Olympischen Sportbund?
Gut, der ist weit weg, weil es Nordrhein-Westfalen ist.
Naja gut, aber es ist ja da doch die Dachorganisation im Grunde.
Ja.
Am 3. Februar 2018 hat die NRW-Landesregierung und der Landessportbund NRW ja die Zielvereinbarung Nummer 1 Sportland Nordrhein-Westfalen unterzeichnet. Eine Zielvereinbarung für eine zukunftsweisende Sportentwicklung. Inwieweit kann oder könnte Ihr Handbuch Orientierung geben für gegenwärtiges oder auch zukünftiges Handeln?
Also wir wissen ja nicht erst seit Herrn von Weizsäcker und seine berühmte Rede zum Holocaust, dass der Blick in die Geschichte doch manchmal helfen kann, Orientierung zu geben. In vielen Festreden, und Sie haben es ja auch eingangs zitiert, wird immer von der integrierenden und inkludierenden Kraft des Sports gesprochen. Und zu sehen, wie schnell diese inkludierende Kraft des Sports, wenn Vorurteile wirksam werden, dann umschlagen können in Exklusion. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, und sich damit auch auseinanderzusetzen, um wiederum Orientierung für zukünftiges Handeln zu bekommen.
Zumal ja Rassismus und Antisemitismus aus dem gegenwärtigen Sport keineswegs verschwunden sind.
Nein, sie sind an der Tagesordnung, nicht nur im Bereich des Sports, innerhalb der kompletten Gesellschaft. Und er kommt ja nicht aus den Randbereichen mehr, der Rassismus und Antisemitismus, sondern er kommt mitten aus der bürgerlichen Gesellschaft. Und ich denke, vor allen Dingen dort haben auch die Sportvereine eine Aufgabe, dieses Problem, was wir in den 20er und dann vor allen Dingen ab 33 hatten, das auch zu thematisieren und auch sich ihrer Rollen mal zu verständigen, welche Rolle sie damals gespielt haben, dass sie nämlich eine Vorreiterfunktion gehabt haben. Und das muss man auch mal deutlich thematisieren.
Heißt, die Sportverbände müssen sich auch messen lassen hinsichtlich der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit?
Ich denke schon, eindeutig. Und also man kann über den DFB reden, wie man will. Aber eins hat der DFB begriffen und ist auch dort mittlerweile in der Vorreiterfunktion. Er hat natürlich auf öffentlichen Druck seine Geschichte des Fußballs im Nationalsozialismus aufgearbeitet, aber er hat die Konsequenzen daraus gezogen. Er macht regelmäßig Veranstaltungen, verleiht den Julius-Hirsch-Preis, fährt mit Mannschaften junger Fußballer jedes Jahr nach Israel, macht dort Turniere. Also dort ist eine vorbildliche Aufarbeitung dieser Zeit. Und wenn man sich vor allen Dingen auch die Fangruppierung innerhalb der Vereine anschaut, Erinnerungsarbeit kommt nicht aus den Vorständen der Vereine. Die Erinnerungsarbeit wird initiiert in erster Linie von Fangruppen. Und das ist das, was man akzeptieren sollte und wo man diese Fangruppen auch unterstützen muss. Sie auch ermuntern muss, in diesen Bereichen weiterzuarbeiten.
Nun liebäugelt Nordrhein-Westfalen ja gerade wieder sehr mit der Idee einer Olympiabewerbung für das Jahr 2032. Was raten Sie denn vor dem Hintergrund des gerade besprochenen dem Ministerpräsidenten Armin Laschet und auch der Sportstaatssekretärin?
Also es wäre schön, wenn es Ausstellungen gäbe hier in Nordrhein-Westfalen, Veranstaltungen gäbe, wo diese Multiperspektivität und Multiethnizität und so weiter dieses Sports dann mal deutlich gemacht würde und wo auch den Jugendlichen dann vor Augen geführt wird, welche jüdischen Sportstars wir in den 20er und 30er Jahren gehabt haben. Das wäre eine tolle Geschichte, wenn man die mal vorstellen könnte. Es gibt Vorlagen dafür. Wir haben anlässlich der Makkabiane eine große Ausstellung gemacht mit überlebensgroßen Figuren. Dazu Veranstaltungen anzubieten und dort mal aufzuzeigen, wie perspektivisch dieser Sport gewesen ist und wie durch die politischen Ereignisse das wieder zusammengeführt worden ist, wie Parallelorganisationen entstehen mussten. Es ist ja keine freiwillige Organisation gewesen, Maccabi und ein Sportbund Schild nach 33, sondern sie hatten ja gar keine andere Möglichkeit mehr, Sport zu betreiben. Und das vor dem Hintergrund weltumspannender Olympischer Spiele, wo eben halt Menschen aus allen Nationen kommen. Das wäre eine Sache, wo man sicherlich dann auch Schulen erreichen kann, Jugendliche erreichen kann, in den Vereinen das mal deutlich machen kann. Vielleicht auch Anregungen dazu geben kann, dass in den Vereinen selbst noch mal geforscht wird.
Wenn Sie selber Vorträge zu diesem Thema halten oder eben auch diese Ausstellungen konzipieren, wie ist das Geschichtsbewusstsein, wie ist das Interesse daran?
Es löst vielfach Betroffenheit aus, auch wenn man dann örtliche Beispiele bringen kann. Und ich habe das auch in Israel gesehen. Wir haben dort eine Ausstellung gemacht über deutsch-jüdische Fußballstars mitten in Tel Aviv auf dem Habima-Platz. Also wie aufmerksam auch Familien dort gestanden haben und Eltern dann ihren Kindern erklärt haben, also das ist ein ehemaliger jüdischer Fußballer gewesen, das ist unser ehemaliger jüdischer Fußballnationaltrainer gewesen und dann die Geschichten erklärt haben. Also ich habe schon den Eindruck, dass es angenommen wird. Und dass die Leute auch sehr aufmerksam dann zuhören.
Nun hat ja Bundesinnenminister Horst Seehofer, der auch für den Sport zuständig ist, zuletzt in der FAZ eine deutsche Olympiabewerbung alternativ, falls es mit 2032 nicht klappt, für 2036 ausgeschlossen, weil er angesichts des belasteten Datums 100 Jahre eben nach den Berliner Nazispielen eine internationale Diskussion fürchte. Ist das aus Ihrer Sicht die einzig richtige Haltung in dieser Frage?
Also ich hätte es für fatal gehalten, diese Spiele 2036 überhaupt anzugehen für Deutschland, weil diese Nazispiele sind in Erinnerung. Es ist Gott sei Dank sehr viel aufgearbeitet worden. Wir wissen auch, dass diese Spiele nicht nur von den Nazis instrumentalisiert worden sind. Also das klingt ja immer so niedlich. Also wir sind instrumentalisiert worden oder wir sind verstrickt gewesen, also ganz zufällig dort hineingeraten. Nein, also der deutsche Sport hat ganz systematisch darauf hingearbeitet.
Hat klare Verantwortung.
Und das muss man eindeutig so sehen. Und wir haben zwar Spiele 72 gehabt, die auch ein Kontrapunkt zu den Spielen 36 gewesen sind, aber ausgerechnet an dem Datum 100 Jahre Spiele in Berlin, davon sollte man gefälligst die Finger lassen.
Auch der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, äußert sich ja ähnlich in diese Richtung und ist skeptisch. Er sprach von einem nicht zielführenden Ansatz. Aber ich erkenne in dieser Aussage eben nicht den Willen zur Konfrontation, zur Aufarbeitung.
Also das ist das, was ich vermisse. Dass man also deutlich mal sagt, also diese Spiele 36 sind so und so gelaufen. Es sind Nazispiele gewesen, die von dem Sport mitgetragen worden, mitinitiiert, mitorganisiert gewesen sind. Und diese Aufgabe muss man sich mal stellen. Und dann muss man auch deutlich sagen, wenn wir anlässlich 100 Jahre Berlin 36 uns um eigene Spiele bewerben, dann muss man im Vorfeld auch sehr klar Position beziehen dazu. Das wird nicht gemacht und das finde ich sehr bedauerlich.
Danke, dass Sie heute bei uns im Studio waren, Professor Lorenz Peiffer, und Geschichten erzählt haben. Wir haben gerne zugehört. Nachzuhören ist dieses Sportgespräch auch im Internet auf unserer Webseite www.deutschlandfunk.de/sport. Danke vielmals und auf Wiederhören.
Gerne, tschüss.